Anna hat das gerade schon gesagt. Es gibt Fortsetzung heute. Wir sind dabei, Leitsätze zu etablieren. Wir ventilieren sie und beschäftigen uns damit. Und das ist sehr wichtig, weil es nicht nur Worte auf Papier sein sollen, sondern die Leitsätze haben den Vorteil, wenn wir damit Konsens herstellen können, also übereinstimmen, dann schauen wir in dieselbe Richtung. Das ist wie ein Dach, unter dem wir alle sind, wo Vielfalt möglich ist, aber wir schauen in dieselbe Richtung. Und dadurch ist es möglich, die Stärken, die die Einzelnen haben, zu bündeln und sich also gegenseitig zu verstärken. Und das, was wir als Schwäche erleben bei uns oder auch in der Gesamtheit, auch wieder auszugleichen mit den Stärken nämlich. Und dann sind wir zusammen anders unterwegs als allein. Viel stärker, viel wirkungsvoller. Und das haben wir gerade gehört. Jesus freut sich an uns einzeln, auch wenn wir ihm zu allein begegnen. Aber er freut sich auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also von zu Hause war letztes Mal die Rede davon, dass die beiden Söhne unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Zuhause haben. Der eine geht weg und versucht, das, was nicht gestillt ist, in ihm in der Welt zu entdecken, in Feiern und Partys und Freunde. Und es kostet eine ganze Menge Geld und es kostet am Ende seine Gesundheit und seinen Seelenfrieden auch. Der andere bleibt zu Hause, aber hat auch nicht so richtig Heimat, aber ist treu und arbeitet gerne mit auch und ist ganz aktiv dort, aber ist auch nicht richtig zu Hause. Und das, was ich als erstes sagen möchte heute, ist, beide sind enttäuscht. Also beide haben Erwartungen und die werden nicht erfüllt. Und ich möchte am Anfang etwas sagen, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Denn in diesem "Ich bin enttäuscht" sind sie genau gleich, obwohl sie völlig unterschiedlich sind. Und beide entdecken nicht das Zuhause, das der Vater für sie hat. Also der Vater im Himmel, darum geht es ja. Darum erzählt Jesus diese Geschichte. Und deshalb werde ich in einem zweiten Hauptteil ganz stark darauf fokussieren, was für ein Zuhause hat der Vater eigentlich vorbereitet. Aber zuerst einmal, wie gehen wir denn mit Enttäuschungen um? Und das, was ich als erstes sagen möchte, ist, und was eigentlich jeder weiß, du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne enttäuscht zu werden. Es geht nicht. Also musst dich einmauern und dann bist du enttäuscht von dir selbst, von deinen Gedanken oder so. Also wenn wir in Beziehungen sind, wird es immer Situationen geben, wo wir etwas Bestimmtes erwarten und es wird nicht erfüllt. Und dann gibt es Enttäuschungen, wo ich berechtigt enttäuscht bin. Und es gibt Enttäuschungen, da bin ich zwar trotzdem enttäuscht, aber eigentlich ist es unberechtigt. Und ich möchte vier Dinge nennen, die wichtig sind, wenn wir mit Erwartungen und mit Enttäuschung umgehen. Und wenn die erfüllt sind und sie werden, also wenn diese vier Bedingungen passieren, und sie, dann werde ich enttäuscht, dann bin ich berechtigt enttäuscht. Also, ihr werdet es schon sehen. Das Erste, das wichtig ist, ich muss mir selber klar werden, was ich eigentlich erwarte. Und ich behaupte, dass wir das oft nicht wissen. Sondern dass es gibt eine Enttäuschung und dann habe ich ein komisches Gefühl in mir, irgendwie unklar, mir geht es schlecht, wenn ich an Gott denke, an mehr andere Menschen, an meine Familie, an die Gemeinde oder was auch immer, an einen Kollegen, dann werde ich vielleicht ärgerlich oder wütend oder traurig, ich bin deprimiert, was auch immer. Also es kommen Gefühle hoch und weil wir eben ein bestimmtes Verhalten erwartet haben und es nicht kommt. Und oft ist mir gar nicht bewusst, welche Erwartung hatte ich eigentlich. Und das ist also der erste Schritt. Ich werde mir selber klar darüber, welche Erwartungen ich habe. Und schreibe das vielleicht sogar auf, wenn es eine wichtige Beziehung ist. Oder eine, mit der ich täglich zu tun habe. Wie auch mit Arbeitskollegen oder mit Vorgesetzten oder mit Familie. Ich finde als Worte dafür. Und wenn ich selber nämlich meine Erwartungen nicht formulieren kann, wie soll der andere wissen, was ich erwarte? Also das ist der erste Schritt. Werd dir klar, was hast du erwartet? Das zweite ist eine Prüfung, die ich manchmal selber vollziehen kann, manchmal im Gespräch passiert, sind denn diese Erwartungen überhaupt realistisch? Sind sie generell erfüllbar? Wenn ich, das ist jetzt meine Rolle als Pastor, meine Aufgabe als Pastor, wenn also von mir erwartet wird, dass ich einmal im Jahr alle Menschen dieser Gemeinde und aus dem Freundeskreis so besuche, dass ich 90 Minuten ein Einzelgespräch führe, dann muss ich sagen, es ist eine unrealistische Erwartung. Ist für niemanden erfüllbar. Wir müssen einfach mal zusammenzählen, wie viele Menschen hier zusammenkommen. Und manche wohnen ein bisschen weiter weg. Das ist nicht erfüllbar. Generell nicht. Jetzt können, und das höre ich ja auch ab und zu, ja, du musst ja nicht so lange da sein. Also 20 Minuten und so, das reicht ja. Es gibt Kollegen, die können das gut. 20 Minuten Gespräche und dann 3 oder 4 oder 5 hintereinander. Und das passt. Wenn ich das machen würde, wäre ich, das sind ja nur, jetzt rechnen wir 5 mal 20 Minuten, 100 Minuten, keine 2 Stunden, bisschen Vaterzeit dazu. Aber ich wäre platt für den Rest des Tages, weil ich so viele Eindrücke aufnehme und so viel zu verarbeiten habe, dass mir das nicht gelingt. Also es ist eine unrealistische Erwartung an mich, weil ich so eine Persönlichkeit habe und so eine Prägung und solche Gaben, die damit nicht zusammenpassen. Das heißt nicht, dass ich das nie mache, aber ich kann euch schon versprechen, dass ich nicht alle Geschwister in einem Jahr oder auch so im Freundeskreis für jeweils 20 Minuten besuchen kann. Es gibt auch Gespräche hier im Gottesdienst oder man trifft sich irgendwo im Dorf oder es gibt auch Situationen, da ist es auch gar nicht sinnvoll, länger als 20 Minuten zu sein. Das ist dann was anderes. Also ist es realistisch, was du erwartest? Ist es generell realistisch? Und ist es realistisch für den anderen, an den du Erwartungen hast? Das Dritte, was sein muss, ist, die Erwartung wird verständlich ausgesprochen. Und verständlich heißt, der andere hat es verstanden oder die andere hat es verstanden. Wenn du deine Erwartung klar formulieren kannst, sie realistisch ist, du dem anderen aber sie nicht so sagst, dass er es versteht, hat es keine Wirkung. Also geht es in die Luft. Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe mich doch verständlich ausgedrückt, aber an der Reaktion oder an der Nichtreaktion des anderen merke ich, nee, nicht verstanden. Nicht angekommen. Nicht so zumindest, wie ich es erwartet habe. Also wenn der andere gar nicht verstanden hat oder gehört hat überhaupt, was ich erwarte, dann habe ich kein Recht, enttäuscht zu sein, wenn er nicht tut oder sie nicht tut, was ich mir wünsche. Dann gibt es so Sätze wie, das ist doch klar oder das weiß doch jeder. Und diese Sätze führen immer in die Enttäuschung, immer in die Enttäuschung. Niemand kann wissen, was du denkst und was du erwartest, bevor du aussprichst, was du denkst und was du erwartest. Wir können nicht in unser Gehirn gucken oder in das Gehirn des anderen. Deshalb ist es wichtig zu lernen, und das ist für manche nicht so einfach, es ist wichtig zu lernen, meine Wünsche und Bedürfnisse dafür Worte zu finden und sie auch angemessen weiterzusagen und sie auch so weiterzusagen, dass der andere es verstanden hat. Und das Vierte ist nochmal extrem wichtig, hat der andere zugestimmt. Also sagt er, ja, deine Erwartung ist berechtigt und ich bin gern bereit, sie zu erfüllen. Wenn diese Zustimmung fehlt, kannst du ruhig eine Erwartung haben, aber es interessiert nicht. Weil wenn der andere oder die andere nicht zustimmt, dann schickst du eine Erwartung in den Raum oder zu den Menschen hin, aber der oder die andere hat ja nicht versprochen, darauf zu reagieren. Also da merken wir, da müssen wir dann auch miteinander im Gespräch sein. Also nur wenn diese 4 Sachen kommen, bist du dir selber bewusst, was du dir wünschst, Ist es realistisch? Hast du es so formuliert, dass der andere es versteht? Und hat der andere zugestimmt? Wenn das alles passiert ist und du wirst enttäuscht, also der andere verhält sich nicht an die Absprache, dann bist du mit Recht enttäuscht. Vorsichtig muss man sein, wenn es um Vorgesetzte geht. Vorgesetzte kann ich nicht sagen, du, ich habe ja nicht zugestimmt, was du von mir wolltest. Das funktioniert nicht. Oder wenn es um Mehrheitsentscheidungen geht, wenn wir in einer Gruppe sind, dann müssen wir auch sagen, okay, da gibt es auch Situationen, wo ich sage, ich würde anders entscheiden, aber die Mehrheit der Gruppe will das so. Und dann ist es eine Frage der Demut, zu sagen, okay, ich warte mal ab, wohin das führt, wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass es ein falscher Weg ist, aber zumindest. Oder ich sage, okay, ich stelle mich dazu und ordne mich dieser Entscheidung unter. Ob zu Recht enttäuscht oder nicht, es ist deine Aufgabe, mit Enttäuschung umzugehen. Wir erwarten das von anderen. Aber es ist deine Aufgabe, mit Enttäuschung umzugehen. Und es ist nötig dafür zu akzeptieren, dass etwas so ist, wie es ist und dass es anders ist, als ich das möchte. Und es ist nötig, dass ich lerne zu vergeben es ist nötig, dass ich vergebe oder zumindest lerne zu vergeben. Und es ist natürlich dann im nächsten Schritt nötig, aus den Situationen zu lernen und abzusprechen, wie wir in Zukunft weitergehen wollen. Vergebung ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, auch im Bereich Enttäuschung. Beide Söhne sind enttäuscht vom Vater. Sie haben Erwartungen an ihn, die er anscheinend nicht erfüllt hat. Und nirgendwo in dieser Geschichte taucht auf, dass der Vater das Gefühl hat, er hat etwas falsch gemacht. Und Jesus legt ihm das auch nicht in den Mund, sondern da sind Erwartungen im Raum. Eigentlich hat der Vater was ganz Tolles vorbereitet, aber das passt noch nicht zusammen. Beide müssen umkehren. Also beide Söhne, der weggegangen ist und der geblieben ist, um das zu entdecken, was der Vater im Himmel vorbereitet hat. Wir werden gleich ein Videoclip sehen, wie das passieren kann. Man könnte einen Brief schreiben. Auch an Gott kann man einen Brief schreiben, wenn man von ihm enttäuscht ist. Hier geht es um einen Menschen, der einen furchtbaren Fehler gemacht hat. Er ist alkoholisiert Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut und dabei ist seine Schwester gestorben. Und diese Schuld lastet auf seinen Schultern, dass er sich nicht nach Hause traut. Und er schreibt einen Brief an seinen Vater. Dieser Videoclip ist aus der Weihnachtsshow von 24 Mal Weihnachten neu erleben. Kann man im Internet noch sehen, auf YouTube. Und wir schauen mal kurz rein in diese Situation dieses jungen Mannes, der von zu Hause weg ist, eigentlich nach Hause möchte, sich nicht traut und so. Das ist sehr spannend.
Und ich erwarte auch nicht, dass du mir vergibst. Ich will einfach nur wieder nach Hause. Wenn ich das Licht in der Einfahrt sehe, dann weiß ich, dass du mich nicht fortschicken wirst. Ich war so naiv und habe tatsächlich geglaubt, ich könnte zurück, nach dem, was ich meinem Vater angetan habe. Das letzte Mal, dass ich versucht habe, zurückzukehren, ist Jahre her. Allein der Gedanke, er könnte mich wieder wegschicken. Glauben Sie nicht, dass Ihr Vater Sie vermisst? Dass er alles dafür tun würde, nicht auch noch sein zweites Kind zu verlieren? Wenn Ihre Sehnsucht, nach Hause zu kommen, ist nichts Vergleich der Sehnsucht ihres Vaters nach ihnen.
Darauf komme ich gleich nochmal zurück, von der Sehnsucht des Vaters zu dir und zu mir. Nicht auf jeden trifft so eine Situation zu, dass da so eine Katastrophe passiert ist im Leben. Eine Schuld, mit der man mit sich rumschleppt und nicht weiß, wohin. Für manche ist es die Erlösung, die Einladung zu wissen, da gibt es einen Vater, der hat Sehnsucht nach mir und der vergibt gerne und dafür hat er seinen Sohn gesandt. Manche eben sind auch enttäuscht von Gott, sind von ihm weggelaufen, von der Gemeinde weggelaufen, wollen damit nichts mehr zu tun haben, auch von Gott weggelaufen. Andere sind aber geblieben, haben sich eingefügt, das, was als normal angenommen und sich auch dafür eingesetzt, dass es so bleibt, wie es ist. Und es ist doch alles gut, oder? Und dann erlebt der ältere Bruder, wie für den Jüngeren nach dessen Rückkehr ein Fest gemacht wird. Für diesen taugt nichts. Und der Vater kommt auch zu dem älteren Sohn, er will nicht, dass er draußen bleibt. Und in dieser Begegnung wird deutlich, es war nicht alles gut. Dieser Satz, es ist doch alles gut, stimmte gar nicht. Aber das war so tief vergraben in ihm, dass er das nicht gemerkt hat. Er hatte seine Bedürfnisse und Erwartungen unterdrückt und er hat sie sich nicht bewusst gemacht. Es hat was gefehlt und er hatte das, was ihm fehlt, nicht geäußert oder nicht äußern können. Er hatte auch gar nicht vermutet, dass es möglich wäre, dass der Vater ihm seine Wünsche erfüllt. Er hatte nicht vermutet, dass mehr möglich gewesen wäre, als er erlebt hat. Als er von dem Fest, also als er das Fest seines Vaters hört, also das Fest, das stattfindet auf dem Hof und fragt, was da dann los ist, da wurde er, und jetzt zitiere ich aus Lukas 15, 28 bis 31, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben. Eigentlich steht da Böcklein, etwas ganz Kleines, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er, also der Vater, aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist dein. Alles, was dein ist mein. Alles, was mein ist dein. So. Was wäre möglich gewesen? Was ist das Leben, das sein Vater, also Gott, für beide und auch für dich und für mich vorgesehen hat und sich vorgestellt hat? Und das Erste, was in dieser Geschichte deutlich wird, ist Freiheit. Der Vater lässt den Sohn ziehen, aber sein Herz lässt ihn nicht los. Aber Liebe kann immer nur freiwillig sein. Zwang unter Zwang ist Beziehung keine Liebe mehr, sondern eben gefangen sein. Ich muss ja. Und Gott möchte, dass wir in Freiheit zu ihm kommen, dass wir ihm in Freiheit dienen, dass wir ihn zurücklieben, aber in Freiheit, mit einer freiwilligen Entscheidung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir nicht in erster Linie von Taufe reden, auch wenn wir Baptisten sind, sondern dass wir von dieser freiwilligen Entscheidung reden, zu Jesus gehören zu wollen. dass wir davon reden, dass es möglich ist, dass Jesus dich so anspricht in deinem Herzen, dass du sagst, boah, ich bin gemeint. Er meint mich, ich darf zu ihm kommen, ich darf Vergebung erleben, ich darf Familie Gottes erleben, ich darf aufblühen in seiner Gegenwart, was auch immer. Und dann sagen, das will ich. Und deshalb treffe ich eine Entscheidung für Jesus. Und alles andere kommt danach. Lass uns nicht zu früh von Taufe reden und schon gar nicht jemanden fragen, na, wie ist es denn bei dir mit Taufe? Das übt Druck aus. Außer ich habe eine gute Beziehung. Und ich frage wirklich demütig und nicht, naja, wann ist es denn bei dir soweit? Ja? Es bleibt eine freiwillige Entscheidung. Alles andere trägt nicht durch. Alles andere ist nicht das, was Gott will. Also freiwillig, Freiheit. Das Zweite, was aus diesem Text deutlich wird, aus dieser Geschichte, die Jesus erzählt, Menschen sind wichtiger als Geld. Dem Vater ist der Mensch, beide Söhne, viel wichtiger als materielle Dinge. Mein Sohn war tot. Das ist das, was als Schicksal oder als Entscheidung des jüngeren Sohnes über seinem Leben schwebte. Mein Sohn war tot. Er hat sich von mir, von der Quelle des Lebens getrennt. Und das ist ein Schmerzensschrei. Ja, dieser hat sein Erbe für nichts und wieder nichts verpulvert. Und er hat sich selbst damit zugrunde gerichtet. Ja, das Geld ist weg, aber er ist wieder da. Und er lebt wieder, er ist bei uns. Und das zählt. Und genauso wirbt er auch um seinen älteren Sohn. Trenne dich jetzt nicht von deinem Bruder und trenne dich auch nicht von mir. Das Leben ist wichtiger. Gute Beziehungen sind wichtiger als alles Geld dieser Welt. Im Zuhause Gottes sind Beziehungen wichtiger als Häuser und Autos und Urlaub und ein dickes Bankkonto. Getrennt von Gott wartet der ewige Tod auf uns. Wir tauschen ein kurzes Vergnügen in dieser Welt gegen ein ewiges Zuhause. Aber dieses Zuhause ist nicht einfach eine Vertröstung auf die Ewigkeit, denn der Vater ist großzügig. Und da kommt dieses Menschen, es sind wichtiger als Geld, wird dann praktisch. Also das Dritte im Zuhause Gottes, des Vaters, ist Großzügigkeit ein wichtiger Wert. Gott stellt uns alles reichlich zur Verfügung, es zu genießen. Wir brauchen nur in die Natur zu gehen und wir haben es ja wirklich gut. Also ich habe immer gedacht, in dieser ganzen Pandemiezeit, die Armen, die in der Großstadt wohnen, ist auch blöd, Leute zu bemitleiden, aber ich war glücklich, hier zu wohnen und nicht in einem Hochhaus, in einer kleinen Wohnung, wo ich nicht raus durfte oder nur zum Einkaufen. Sondern wenn wir spazieren gegangen sind, dann haben wir ab und zu mal Leute getroffen und jeder ist dann auf seiner Seite des Weges gegangen und ich war so glücklich. Ich darf das genießen. Gott ist großzügig. Wenn wir in den Himmel gucken, wenn es Nacht ist, dann sehen wir Milliarden von Sternen. Also eigentlich hätte Gott ja auch noch ein paar dahin an den Himmel, in das Universum stellen können, damit wir ein bisschen Licht haben und ein bisschen Schönheit. Nein, er kleckert nicht, er setzt da Milliarden von Sternen und Planeten in das Universum, dass wir das Ende gar nicht ermessen können. Er möchte uns zum Staunen bringen über ihn. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in ganzer Fülle haben. Und das ist jetzt und hier können wir das erleben, zumindest anfangsweise von dieser Fülle schmecken und sagen, immer mehr davon. Die, die viel haben, sind großzügig gegenüber denen, die wenig haben. Wir teilen und damit ist nicht nur Geld gemeint, aber auch, natürlich auch. Dazu gehört meine Zeit, meine Gaben, meine Aufmerksamkeit, wenn ich mit jemandem rede. Und es gehört auch Aufmerksamkeit für die Aufgaben dazu. Euer Überfluss diene ihrem Mangel, sagt Paulus. Und dann nicht so, dass die anderen Ruhe haben, also dass es denen gut geht und dafür du Not leidest, sondern dass es zu einem Ausgleich kommt. 2. Korinther 8. Wenn unsere Gemeinde ein Zuhause nach Gottes Willen sein soll, dann braucht es diese Haltung von Großzügigkeit dem Einzelnen gegenüber und auch von der Gemeinde als Ganzes. Von gegenseitiger Großzügigkeit, davon auch zu sagen, ich habe hier Mangel und das andere kommen und sagen, ich gleiche das aus und hier habe ich eine Stärke und das stelle ich zur Verfügung. Dann wird es ein Zuhause. Das vierte ist, feiern und fröhlich sein. Jesus hat gern gefeiert, oder? Wenn wir da gucken, Hochzeit zu Kana, hat richtig viel Wein nachgeschoben. Er saß oft beim anderen beim Essen zusammen, so oft, dass seine Kritiker ihn Fresser und Weinsäufer genannt haben. So haben sie ihn beschimpft. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, in den ersten Teil der Bibel, dann sehen wir, dass dort regelmäßig fröhliche Feste gefeiert wurden. Gott sollte gefeiert werden und seine Wohltaten. Und das hatte immer mit üppigen Festen auch zu tun. Und die wurden aus den Spendengeldern des Zehnten finanziert. Das heißt, Gott sagt, bringt den Zehnten in mein Haus nach Jerusalem zum Tempel, damit die Leute, die dort zu tun haben und eingesetzt sind, auch leben können und damit das Haus Gottes schön wird. Und dann wurde ein Teil dieses Geldes genommen, um ein richtig großes Buffet aufzubauen, damit man fröhlich ist und feiert, vor Gott. Wenn wir fröhliche Gemeindefeste feiern oder ehrenamtliche Mitarbeiter ab und zu auf Kosten der Gemeinde zu einem fröhlichen Fest einladen, dann leben wir Gemeinde als Zuhause im Sinne des Vaters im Himmel. Das ist keine Geldverschwendung und auch keine Zeitverschwendung. Das fünfte, was ich betonen möchte, ist der vorletzte Punkt aus diesem Bibeltext, ist Schönheit. Der Vater stattet seinen heruntergekommenen Sohn mit neuen Klamotten aus und mit neuen Schuhen. Er soll sich nicht schämen müssen. Seine Vergangenheit soll man ihm nicht ansehen. Also raus aus den zerrissenen alten Klamotten. Im Psalm 34, Vers 6 steht, die auf ihn, auf Gott sehen, werden strahlend vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Und ich bin so froh, dass einige unter uns sich darum kümmern, dass alles schön aussieht. Unsere Außenanlagen und der Garten, die Dekoration hier vorne, die Inneneinrichtung, das alles soll und darf die Schönheit Gottes widerspiegeln. Und darf unsere Kreativität kosten, unsere Zeit, unser Geld auch. Einfach, weil es für Gott ist. Weil er diese Welt schön gemacht hat. Und weil Schönheit unserem Gott entspricht. Also seid weiter kreativ und überlegt euch, wie die Schönheit Gottes auch in der ganzen Gestaltung unserer Gebäude und unseres Geländes sichtbar werden kann. Und das Sechste, was in diesem Bibeltext deutlich wird, der Sohn bekommt Autorität und darin wieder Freiheit. Er bekommt einen Ring an den Finger. Das ist ein Siegelring. Damit war er unterschriftsberechtigt. Das ist schon gewaltig, oder? Der hat doch eine Menge Geld versaut und verschwendet und verpulvert. Und der Vater sagt, du bist mein Sohn und ich setze dich wieder ein. Er darf über das Vermögen seines Vaters verfügen. Und jetzt kommt wieder dieser Satz an den älteren Sohn, alles, was mein ist, sagt der Vater, ist dein. Benutz es doch. Komm doch zu mir, wenn du Mangel hast. Warum hast du gedacht, dass du das Leben hier bei mir nicht genießen darfst? Das ist die Frage dahinter. Du hast mitten in der Fülle gesessen, und hast dir alles versagt. Warum? Und natürlich gehört zur Autorität auch Verantwortung. Er sollte ja jetzt nicht wieder einen Batzen Geld nehmen und wegziehen. Ja, er war schon herausgefordert, jetzt dieses Leben auf diesem Hof auch vernünftig und sinnvoll zu gestalten. Überlegungen anzustellen, auch für die Zukunft. Ja, und gleichzeitig hatte er auch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und manchmal denken wir, dass Gott bei jeder Entscheidung sagt, so musst du lang gehen und es gibt nichts rechts oder nichts links. Und manchmal ist es auch so. Aber ganz oft sagt er auch, ja Mensch, überleg doch mal, was sinnvoll ist und mach es. Und dann gehe ich mit dir. Also wir haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben auch die Freiheit, Fehler zu machen und werden nicht gleich geköpft dafür. Wir haben die Freiheit, das zu genießen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Für den älteren Sohn gab es nur die Arbeit und nicht das Fest. Für den jüngeren Sohn gab es zunächst nur das Fest und die Arbeit war lästig. Unsere Gemeinde wird ein Zuhause Gottes und für uns, wenn wir beides zusammenbringen. Wenn Beziehungen wichtiger sind als materielle Dinge, wenn wir Großzügigkeit leben, wenn wir auch gerne feiern, wenn wir unser Zuhause schön machen, wenn Verantwortung und Freiheit zusammenkommen. Und wenn du bisher das Gefühl hattest, dass Gott nicht großzügig ist, nicht gerne schenkt, dass Feiern wie Geld- und Zeitverschwendung aussieht, oder dass er das so ansieht, dir keinen Spaß gönnt, dich nur kritisch sieht, ansieht, dann kehr um zum Vater im Himmel. Denn dann hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Und dann bist du zwar in seiner Nähe, aber nicht zu Hause. Er ist anders, als du denkst. Und sein Zuhause ist das Beste, das es gibt. Wenn du zu ihm kommst, dann findest du durch Jesus und durch den Geist Gottes ein Zuhause beim Vater und gleichzeitig in dir. Du hast das Zuhause in dir, weil Gott in dir ist. Und es ist ein Zuhause, das du nirgendwo anders auf dieser Welt finden kannst. Und wenn du dieses Zuhause in dir erlebst, dann wirst du auch die Enttäuschungen, die das Leben, die andere Menschen und die Gemeinde dir gebracht hat, überwinden können. Der Sohn hat in dem Video darum gebeten, dass der Vater ein Licht in die Einfahrt stellt, wenn er nach Hause kommen darf. Wir sehen ein zweites Video von der Heimkehr des Sohnes. Danach werde ich beten und danach werden wir auf ein Lied hören, das den Vater im Himmel ehrt. Herr Jesus Christus, das ist möglich geworden durch dich. Es gibt ein Zuhause durch dich beim Vater im Himmel, das alles übertrifft, was wir bisher erlebt haben. Wenn wir ein gutes Zuhause hatten und darin wirklich glücklich gewesen sind und es gut hatten und wir einen guten Start ins Leben hatten, dann ist das, was du gibst, immer noch größer, immer noch besser, immer noch schöner und reicht bis in die Ewigkeit. Und für die, die das nicht so gut hatten, unter uns gilt genau das Gleiche. Du lädst ein, zu dir nach Hause zu kommen und du stellst nicht nur ein Licht in die Einfahrt. Du lässt den Himmel leuchten. Das Licht deiner Auferstehung, Jesus, ist so gewaltig, dass es den Tod durchbrochen hat, dass Sünde ausgetilgt wird, dass Neuanfang möglich ist und dass wir lernen können, neue Schritte zu gehen, auch aufeinander zu und Blockaden zu überwinden, Vertrauen aufzubauen. Und ich lade dich ein, ich möchte ganz kurz einen Moment der Stille lassen, dass du sagen kannst, zum Vater im Himmel. Ja, ich will. Ich komme zu dir. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Herzliche Einladung, diesem Vater zu begegnen, durch Jesus und durch den Geist Gottes. Amen.